Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg und im Wesentlichen beschäftigen uns zwei Themen an diesem Samstag, den 7. März. Es ist zum einen das Coronavirus, dessen wirtschaftliche Auswirkungen die Politik hierzulande immer mehr beschäftigen. Morgen gibt es dazu einen Koalitionsgipfel im Kanzleramt, dazu auch gleich unser erster Bericht. Über die Auswirkungen der Infektion informieren wir zudem mit Beiträgen aus China und Italien. Zum anderen bleibt die Lage an der türkisch-griechischen Grenze weiter angespannt. Wir blicken auf die Lage in der Grenzstadt Edirne und informieren Sie außerdem über die jüngsten Ereignisse in Saudi-Arabien, wo offenbar ein möglicher Putschversuch vereitelt wurde. Im Hintergrund um 18.40 Uhr befassen wir uns dann mit der Frage der Unterwanderung von Vereinen durch Rechtsextreme. Bald 700 Deutsche sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und Hand aufs Herz, viele hätten wohl nach den Karnevalstagen im Westen Deutschlands, die nun gut zwei Wochen zurückliegen, wesentlich mehr Ausbrüche erwartet. Gut, dass es zumindest bisher nicht so kam. Neben den gesundheitlichen Auswirkungen stellt sich aber für die Politik zunehmend die Frage nach den wirtschaftlichen Aspekten. Denn aus der Corona-Krise soll keine zweite Finanzkrise werden. Darin sind sich die Koalitionspartner, die Wirtschaft und die Gewerkschaften einmal einig. Selten unisono vereinen sich Forderungen mit Angeboten und Ideen. Morgen also wird es dazu einen Gipfel im Kanzleramt geben. Geplant sind etwa Erleichterungen bei der Kurzarbeit. Alles das, was derzeit diskutiert wird, fasst Theo Gehrs aus unserem Berliner Studio zusammen.
Das Nothilfeprogramm für die deutsche Wirtschaft gewinnt am Tag vor dem Koalitionsausschuss an Konturen. Es geht um Maßnahmen, die Unternehmen, die von unterbrochenen Lieferketten betroffen sind, gezielt helfen. Denn
ich halte nicht viel davon zu sagen, wir brauchen jetzt Konjunkturpakete, die mit der Gießkanne ausgeschüttet werden.
So der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans im Interview der Woche des Deutschlandfunk, das morgen in voller Länge ausgestrahlt wird. Aber auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder gibt eine Richtung vor. Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen. Wir wollen keinen Corona-Schock für die deutsche Wirtschaft, sagt er. Bürgschaften, Steuerstundungen und, ganz wichtig, Kurzarbeitergeld, das sei jetzt nötig. Schon beim letzten Koalitionsausschuss im Januar, als das Coronavirus noch weit weg in China grassierte, hatten Union und SPD beschlossen, den Bezug von Kurzarbeitergeld auf bis zu 2 Jahre zu verlängern und dies mit Qualifizierungsmaßnahmen zu koppeln. Damit sollte zum Beispiel in der Autoindustrie der durch die Elektromobilität absehbare Strukturwandel aufgefangen werden. Dann kam das Coronavirus auch nach Deutschland und nun soll das verlängerte Kurzarbeitergeld auch dagegen helfen. Bisher gibt es Kurzarbeitergeld, wenn mindestens ein Drittel der Belegschaft eines Betriebs von erheblichem Arbeitsausfall betroffen ist. Diese Schwelle könnte gesenkt werden. Auch könnte der Staat die Sozialbeiträge teilweise übernehmen, die in Zeiten von Kurzarbeit normalerweise die Firmen vollständig weiterzahlen müssen. Strittig ist dagegen noch, inwieweit vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld Guthaben auf Zeitkonten abgefeiert werden müssen oder ob auch Zeitarbeiter in den Genuss einer verlängerten Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld kommen können. Doch die Streitpunkte scheinen lösbar zu sein, denn Norbert Walter-Borjans unterstreicht, der Arbeitsminister werde jetzt Tempo machen.
Hubertus Heil wird damit am Mittwoch ins Kabinett gehen und dann müssen wir in sehr verkürzten Verfahren sehr schnell im Parlament das umsetzen, was wir vor 1,5 Monaten schon eingeleitet haben. Und das ist genau der richtige Weg, finde ich, dass man bezogen auf die Branchen, die betroffen sind, eine schnelle Möglichkeit schaffen muss. Wir haben schon eine Menge dafür getan und da sind wir wirklich, das muss ich sagen, auf dem richtigen Weg.
Schwieriger werden die Beratungen dagegen bei den grundsätzlichen Fragen, etwa wofür die Koalition den im letzten Jahr aufgelaufenen Haushaltsüberschuss von 17 Milliarden Euro einsetzen soll. Die SPD pocht auf ein massives Investitionspaket, CDU und CSU legen dagegen mehr Wert auf Entlastungen für die Wirtschaft. Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Und sie haben dabei die Wirtschaft auf ihrer Seite, verdeutlicht der frühere Arbeitgeberpräsident Dieter Hund.
Unabhängig von Corona sind dringend eine Veränderung der Rahmenbedingungen, Steuerbelastung der Unternehmen, Energiekosten, Bürokratie erforderlich. Und wenn jetzt Corona die Situation für die Unternehmen noch verschärft und verstärkt, ist es umso erforderlicher, dass möglichst schnell auch in den Grundsatzthemen Lösungen gefunden werden.
Solche großen Lösungen zeichnen sich aber nicht ab. Bei den Steuerentlastungen ist die SPD bislang nur bereit, die Teilabschaffung des Soli um ein halbes Jahr auf den 1. Juli vorzuziehen. Fraktionschef Mützenich deutet zudem an, dass die SPD auch die Unionsforderung mittragen könnte, die Steuerbelastung etwa von Familienunternehmen zu senken.
Soweit Theo Gers, und mit der Corona-Nothilfe für die deutsche Wirtschaft befasst sich auch unser Abendkommentar hier um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Und das Coronavirus scheint die Tarifverhandlungen für die über 20.000 Ärzte an deutschen Universitätskliniken im positiven Sinne zumindest beschleunigt zu haben. Sie dürfen sich über mehr Geld freuen. Aus Hannover, wo die Verhandlungen stattfanden, meldet sich Thorsten Küppers.
Ihre Gehälter steigen in drei Stufen um insgesamt 6,5%. Die letzte Stufe greift im Oktober nächsten Jahres. Außerdem müssen die Ärzte künftig höchstens 4 Bereitschaftsdienste im Kalendermonat leisten. Einmal im Quartal darf ein 5. Dienst angeordnet werden. Eine Ausnahme gilt, wenn die Patientensicherheit gefährdet ist. Die Klinikärzte könnten ihre Arbeitszeiten nun zuverlässiger planen, heißt es vom Marburger Bund. Niedersachsens Finanzminister Hilbers sagte, man sei an die Grenze des Vertretbaren gegangen. Er ist der Verhandlungsführer der Länder. Wegen des Coronavirus müsse das System absolut zuverlässig arbeiten und nicht durch Arbeitskämpfe unter Druck gebracht werden. Insgesamt gibt es in Deutschland 34 Unikliniken. 23 fallen fast vollständig unter diesen Tarifvertrag. Die Gespräche liefen seit Anfang November.
Aus Hannover war das Thorsten Küppers. Was sich so manche deutsche Schüler derzeit insgeheim oder ganz offen wünschen, schulfrei wegen des Coronavirus, das gibt es in ganz Italien und im Iran derzeit zwangsweise. Und in Italien, als am stärksten von dem Virus betroffenen Land in Europa, geht die Lähmung des öffentlichen Lebens immer weiter. Nun hat die Regierung in Rom einen weiteren Schritt unternommen. Die Arbeit der Gerichte wird eingeschränkt. Das und mehr hat Sabina Mattei für uns.
Es war wohl nur eine Frage der Zeit. In Italien hat sich der erste Spitzenpolitiker angesteckt. Es ist soweit, auch ich habe das Coronavirus, teilte Nicola Zingaretti, Chef des Partito Democratico und Regierungspräsident der Region Latium, am Morgen per Video über Facebook mit. Der Sozialdemokrat gab sich trotz der Diagnose gelassen. Es gehe ihm gut, so Zingaretti. Alle Personen, mit denen er in den letzten Tagen Kontakt gehabt habe, seien informiert worden. Dabei könnte es sich auch um Mitglieder der italienischen Regierung handeln. Die Sozialdemokraten sind Teil des Regierungsbündnisses in Rom. Auch Papst Franziskus macht jetzt vom Internet Gebrauch. Der Pontifex hat sich zwar nicht mit dem Virus angesteckt, doch am Sonntag wird er das Angelusgebet nicht am Fenster zur Menge auf dem Petersplatz sprechen. Stattdessen wird das Gebet von der Bibliothek des Apostolischen Palastes aus live übertragen. Auch die Generalaudienz am kommenden Mittwoch findet per Livestream statt. Im Vatikan ist bisher ein einziger Covid-19-Fall bekannt. Italien bleibt der größte Infektionsherd in Europa. Das Tempo der Ausbreitung des Erregers ist ungebrochen. Bis Freitagabend waren offiziell über 4.600 Infektionen im Lande registriert. Fast 200 Menschen sind nach Angaben des Zivilschutzes inzwischen an der neuartigen Lungenkrankheit verstorben. Die italienische Regierung versucht nun, die Ausbreitung des Covid-19-Erregers mit immer neuen Maßnahmen einzudämmen. So wird beispielsweise die Arbeit der Justizbehörden eingeschränkt. In den Justizämtern werde die Arbeit ähnlich wie während der Sommerpause zunächst für 2 Wochen weitgehend eingestellt, teilte Justizminister Bonafede mit. Zudem können Prozesse bis Ende Mai verschoben werden, mehr Anhörungen sollen per Videokonferenz stattfinden. Dem Vernehmen nach erwägt die Regierung auch, die Schließung von Kindergärten, Schulen und Universitäten zu verlängern. Bisher gilt die Schließung bis Mitte März. Zur Stärkung des italienischen Gesundheitswesens sollen nun schnell 20.000 Ärzte und Pflegekräfte zusätzlich eingestellt und die Betten in Intensivstationen aufgestockt werden. Mediziner im Ruhestand werden bereits reaktiviert. Auch könnten Hotels im Rahmen von Quarantänevorkehrungen requiriert werden. Der Tourismus in Italien ist infolge der Corona-Krise ohnehin eingebrochen. Zur Bekämpfung des Covid-19-Erregers und zur Linderung der Folgen der Corona-Krise für die heimische Wirtschaft hatte die italienische Regierung in dieser Woche ein Maßnahmenpaket im Wert von rund 7,5 Milliarden Euro angekündigt.
Aus Rom informierte Sabina Mattei. China gilt heute als die Werkbank der Welt. Und auch wenn natürlich in zahlreichen Industrienationen die Produktion weiterläuft und Beschaffungen derzeit verlagert werden, so werden die Ausfälle im produzierenden Gewerbe zumindest Teile der Volkswirtschaften weltweit belasten. Auch wenn die Börsen mit ihren Verlusten derzeit mehr vorweggenommen haben, als sich in der Realwirtschaft zeigt. Das Reich der Mitte allerdings hat diese Lasten nun zeitlich gesehen am längsten zu tragen. Und das betrifft seine Ein- und Ausfuhren gleichermaßen, wie Axel Dorloff berichtet.
Es waren die ersten Handelszahlen der Pekinger Zollverwaltung seit Ausbruch des Coronavirus. Danach ist Chinas Außenhandel regelrecht eingebrochen. Die chinesischen Exporte in andere Länder sind im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr um über 17% zurückgegangen. Die Einfuhren nach China gingen um 4% zurück. Der Außenhandel insgesamt ist damit um 11% geschrumpft. Hauptgrund: große Teile der chinesischen Wirtschaft liegen seit mehr als 6 Wochen aufgrund der vielen Beschränkungen im Land praktisch lahm. Immer noch gibt es Arbeiter, die nicht in ihre Fabriken zurückkehren können, weil Reisebeschränkungen gelten oder sie in Quarantäne müssen. Industrieproduktionen können nicht anlaufen, weil Einzelteile fehlen, und es gibt weiter große Einschränkungen in der Logistik, zum Beispiel beim Warentransport. Vor allem im Monat Februar war die wirtschaftliche Aktivität in China auf einem Tiefpunkt. Chinas Regierung hatte bereits gewarnt, dass die Corona-Epidemie zu einem starken Rückgang der Importe und Exporte führen werde. Erst langsam nehmen Fabriken und Unternehmen im Land ihre Arbeit wieder auf. Eine schwächelnde chinesische Wirtschaft hat auch für Deutschland Folgen. Die Volksrepublik ist ein wichtiger Absatzmarkt für deutsche Firmen. Im Jahr 2019 war China das 4. Jahr in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Waren im Wert von fast 206 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr zwischen beiden Staaten gehandelt. Das hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gestern erst mitgeteilt.
Axel Dorloff informierte. Es ist 18.22 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Spannungen an der türkisch-griechischen Grenze halten an. Es kursierten heute Bilder vor allem des griechischen Fernsehens in den sozialen Medien, die zeigen sollten, wie die Türkei die Flüchtlinge zur Grenzverletzung motiviert und teils auch anstachelt. Mein Kollege Christian Butkereit, Korrespondent für die ARD in der Türkei, ist vor Ort im türkischen Grenzort Edirne und hat die Ereignisse den ganzen Tag über verfolgt. Herr Butkereit, wie nahe konnten Sie dem Geschehen als Journalist heute kommen?
Ja, wenn man als das Geschehen das Lager bezeichnet, wo die meisten Flüchtlinge sind, dann so etwa 1 Kilometer, davor gibt es Checkpoints und Polizeisperren, da kommt man dann nicht mehr durch. Aber wir haben außerhalb des Lagers Flüchtlinge getroffen, die dort quasi ausgebüxt sind. Wir haben mit ihnen gesprochen und dann auch erlebt, wie die Polizei sie dann jetzt zum Abend wieder eingesammelt hat und wieder ins Lager getrieben hat. Und dann gibt es hier noch einen etwas informellen Punkt, wo sich Flüchtlinge sammeln. Das ist der Busbahnhof von Edirne. Es gibt ja eine Rasenfläche. Da bin ich jetzt gerade und wir sind etwa 200 Flüchtlinge, die eben auch immer noch darauf warten, dass sich die Grenzen öffnen.
Sie haben gerade gesagt, zurückgetrieben. Also die türkische Polizei treibt dann die Flüchtlinge abends pünktlich sozusagen zurück. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das Verhalten ändert sich allerdings auch jeden Tag, muss man sagen. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass sie die Flüchtlinge, die in Kaffeehäusern saßen und dort ihre Handys aufgeladen haben, tatsächlich eingesammelt haben und dann zurück ins Lager gescheucht haben. Also die türkische Seite will offenbar verhindern, dass sich in der Stadt Edirne sichtbare Mengen von Flüchtlingen aufhalten. Hier am Busbahnhof wird das toleriert. Man muss auch sagen, hier sind auch viele Familien mit kleinen Kindern, hier sind schwangere Frauen und hier gibt es wenigstens die Möglichkeit, nachts in dem Busbahnhof in einer Halle zu schlafen. Morgens müssen die Leute damit raus.
Andererseits haben wir auch vernommen, und vielleicht können Sie das verifizieren, dass türkische Sicherheitskräfte die Flüchtlinge auch Richtung Grenze getrieben haben. Ist das wahr?
Genau, danach haben wir heute auch noch Flüchtlinge gefragt, die wir eben außerhalb des Camps getroffen haben, die dort auch gestern waren, die in der ganzen Nacht da waren und in den letzten Tagen schon. Die haben das nicht bestätigt. Was wir immer wieder hören, ist, dass wenn Flüchtlinge es schaffen, nach Griechenland zu kommen, dass sie auf der anderen Seite sehr rüde behandelt werden und dann wieder zurückgeschickt werden. aber sie sagen nicht, dass die Türken sie dorthin treiben. Was die türkischen Sicherheitskräfte schon sagen, dass sich die Flüchtlinge überlegen müssen, wollt ihr nach Griechenland, dann bleibt in dem Lager hier. Aber wenn euch das irgendwie jetzt doch unangenehm geworden ist, dann geht bitte raus. Und dafür wurden auch Busse eingesetzt, um Flüchtlinge dann wieder Richtung Istanbul zu bringen.
Und es gab offenbar auch Busse aus Richtung Istanbul, Richtung Grenze. Ist das auch wahr so?
Das kann ich nicht bestätigen. Umgekehrt ja, auf jeden Fall. Wobei wir nicht genau wissen, wo die hinfahren. Also es geht nicht zum Busbahnhof von Istanbul, so viel ist klar. Aber es macht hier nicht den Eindruck, als wenn neue Flüchtlinge ankämen, auch wenn der türkische Innenminister ja heute noch mal gesagt hat, dass das erst der Anfang sei und dass da noch ganz viele kämen. Das scheinen bisher Drohgebärden zu sein. Davon ist hier jedenfalls nicht zu sehen.
Ja, das haben wir auch in den Nachrichten hier in Deutschland vernommen. Wir wollen das weiter einordnen. Es gab heute viele Einzelmeldungen aus dem Grenzgebiet. Es war auch die Rede etwa von Beschuss seitens der Türken Richtung der griechischen Grenze mit Rauchgas, Tränengas. Ist da etwas Wahres dran? Konnten Sie zumindest etwas beobachten?
Ja, solche Aufnahmen haben wir auch gesehen und Augenzeugen haben das auch berichtet. Das war heute allerdings ein relativ wirkungsloses Unterfangen, weil es sehr starken Wind gab und dieses Rauchgas und das Tränengas relativ schnell dann in alle Richtungen zerstreut wurde. Gestern Abend gab es Beschuss von griechischer Seite mit Tränengas, aber auch offenbar mit scharfer Munition, auch mit Maschinengewehrfeuer, was wir gehört haben. Allerdings ist da jetzt nichts über Tote bekannt. Es muss einige Verletzte gegeben haben, weil Krankenwagen ins Lager reinfuhren. Aber hätte es da tatsächlich Todesopfer gegeben, würde die türkische Seite das sicherlich auch so nennen und ausschlachten.
Noch eine andere Sache, die uns heute vielleicht erstaunt hat in den Nachrichten. Die Türkei gebe den Flüchtenden Schneidgeräte an die Hand, um den griechischen Grenzzaun durchtrennen zu können. Ist da etwas Wahres dran?
Das deckt sich in etwa mit dem, was uns auch Flüchtlinge erzählte, dass man Feuer in der Nähe des Grenzzauns gemacht hat. Nun ist das ein Eisenzaun, den man nicht aufbrennen kann. Gestern gab es aber wohl massiven Rauchbombenbeschuss Richtung Grenze und wohl in diesem Schutz dieses Rauches sollen Flüchtlinge versucht haben, die Grenzen aufzuschneiden. Es sind bestimmte Gruppen von Flüchtlingen. Andere sagen, wir haben damit nichts zu tun. Das ist uns auch unangenehm, wie sich einige daneben benehmen. Aber dass es solche Initiativen gibt und dass die von der türkischen Seite durchaus unterstützt und gefördert werden, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also schon eher so, was auch in den letzten Tagen ans Licht gekommen ist, dass die Türkei die Flüchtlinge schon Richtung Grenze treibt mit ihren Hoffnungen und das ausnutzt gegenüber der Europäischen Union.
Naja, die Türkei hat ja nicht umsonst die Flüchtlinge aufgefordert, zur Grenze zu kommen mit dem Versprechen, die Grenze sei offen. Und sie haben sie jetzt in diesem Lager konzentriert eigentlich, um so natürlich auch mit relativ vielen Menschen dort Druck auf diese Grenze auszuüben. Wobei man muss sagen muss, dass die Zahlen nicht das sind, was die Türkei immer vorgegeben hat. Also Augenzeugen, die im Lager sind, berichten von vielleicht 5.000 Flüchtlingen, aber nicht von den hohen Zahlen, die bisher genannt wurden.
Die Türkei lässt auf eine recht eigenartige Weise für uns immer wieder die Muskeln spielen, zumindest für uns deutsche Betrachter. Was steckt eigentlich wirklich hinter den ganzen Aktionen, die Erdogan immer wieder gestartet hat, gerade jetzt mit den Flüchtlingen? Ist das nur das Geld?
Nein, das ist nicht nur das Geld. Es ist eine tiefe Enttäuschung, was Europa anbelangt. Das fängt damit an, dass man seit Jahrzehnten versucht, in die Europäische Union zu kommen. Das ist beim Flüchtlingspakt so, dass die Türkei der Meinung ist, die Europäer hätten nicht genug gezahlt, nicht pünktlich gezahlt. Es ist so, dass man sich alleingelassen fühlt, vor allen Dingen auch mit der Situation in Nordsyrien. Da ist die Türkei ja selber einer möglichen Flüchtlingswelle ausgesetzt. Dort sollen bis zu 1 Million Flüchtlinge hinter der türkischen Grenzmauer auf syrischem Boden sitzen. Und da hat die Türkei eben die Befürchtung, dass diese Flüchtlinge ins Land kommen. Und die innenpolitische Lage ist so, dass hier auch nicht mehr Refugees Welcome gilt, wie noch vor einigen Jahren, sondern dass die türkische Gesellschaft auch sagt, es sind zu viele Flüchtlinge im Land. 4 Millionen sind es jetzt. Und da will man nicht noch 1 Million aus Syrien aufnehmen. Deshalb verlangt Erdogan eben auch eine gerechte Lastenverteilung.
Er wird nun am Montag in Brüssel erwartet. Was ist dann für ihn zu hoffen? Eigentlich dann doch nur Geld, oder?
Nein, nicht nur Geld. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern es ist wirklich die Frage, wie geht man mit diesen Flüchtlingen in Nordsyrien um? Da hatte Erdogan ja schon seit langem die Idee einer Sicherheitszone. Er hatte das im Oktober versucht, östlich des Euphrat militärisch durchzusetzen. Das hatte wenig Freunde gefunden, diese Idee, dort Flüchtlinge anzusammeln. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte durchaus ja damit sympathisiert, aber konnte sich damit nicht durchsetzen. Jetzt gibt es in Idlib die Situation, dass Flüchtlinge schon an der Grenze sind. Und dort wird es auch wieder darum gehen, ob man dort eine Art Sicherheitsstreifen einrichten kann, indem man die Flüchtlinge sicher unterbringen und versorgen kann. Allerdings müsste Erdogan dafür eben nicht nur mit der EU reden, sondern irgendjemand müsste auch mit Assad reden, weil es ja immer noch syrisches Hoheitsgebiet ist.
Und mit dem ARD-Korrespondenten Christian Butkereit habe ich über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze heute gesprochen. Das Gespräch haben wir aus technischen Gründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Einigkeit demonstriert die EU in Sachen Grenzsicherung durch Griechenland angesichts des von der Türkei provozierten Ansturms von Flüchtlingen. Schon weniger einig zeigt sich die deutsche Debatte. Aus meist SPD-geführten Kommunen und auch Bundesländern kamen Stimmen, unbegleitete Kinder aufzunehmen. Doch findet das derzeit keinen Anklang in der Bundesregierung. Vor allem will man in Berlin keinen Alleingang. Zu wach sind noch die Erinnerungen an das Jahr 2015. Unterdessen forderte jetzt als erste hierzulande die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock eine Neuauflage des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Aus Berlin, Dirk Rodenkirch.
Baerbock spricht sich für ein neues, besseres Abkommen aus, das aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Damit müsse sichergestellt werden, dass Menschen gut versorgt werden und die 27 EU-Staaten nicht wie Dominosteine umfallen, wenn der türkische Präsident Erdogan einmal puste, so die Grünen-Chefin in der Rheinischen Post. Das neue Abkommen sollte neben finanziellen Hilfen für die Geflüchteten in der Türkei auch die Zusage enthalten, besonders schutzbedürftige Menschen von dort nach Europa umzusiedeln. Die türkische Seite wiederum dürfe Menschen nicht weiter als Verhandlungsmasse missbrauchen, sagte Baerbock. FDP-Fraktionsvize Lambsdorff schlägt vor, dass Europa einen Sonderbeauftragten einsetzen sollte, etwa um mit der Türkei über eine Weiterentwicklung des bisherigen Abkommens zu verhandeln. In der Rhein-Neckar-Zeitung warnte Lambsdorff die Europäer aber auch davor, sich von der Türkei erpressen zu lassen. Präsident Erdogan hatte gestern in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Merkel erklärt, die bisher Die bisherigen Vereinbarungen funktionierten nicht mehr und müssten überarbeitet werden. Vergangene Woche hatte er nach der Eskalation der Lage in der nordsyrischen Provinz Idlib die Grenzen zur EU geöffnet.
Soweit Dirk Rodenkirch. Und während Europa und Deutschland debattieren, benötigen die Menschen, die vor Europas Grenzen ausharren, zumindest ein wenig konkrete Hilfe. Die ist nun unterwegs, wie unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer aus Genf berichtet.
20.000 Hilfsgüter, etwa Lebensmittel, Decken und Kleidungsstücke, sollen gemeinsam mit Partnerorganisationen verteilt werden. Das teilte die bei Genf ansässige Internationale Organisation für Migration, IOM, mit. Man habe zusätzliches Personal in die Grenzgebiete entsandt. Möglich sei die Unterstützung, da die US-Regierung kurzfristig $100.000 bereitgestellt habe. Schon im Verlauf der Woche habe man tausende Hilfsartikel verteilt. Die IOM ist nach eigenen Angaben in der türkischen Grenzprovinz Edirne und an der Ägäisküste aktiv. Auch dort versuchen Menschen immer wieder per Boot nach Griechenland und somit in die EU zu gelangen. Vor einer Woche hatte die Türkei einseitig die Grenzen geöffnet. Griechische Sicherheitskräfte versuchen, Grenzübertritte zu verhindern. Von der IOM hieß es, die Situation ändere sich ständig. Daher sei es schwer zu schätzen, wie viele Flüchtlinge und Migranten sich in den Grenzregionen und an den Küsten aufhalten oder dorthin unterwegs sind. Laut türkischen Medien waren zuletzt rund 5.000 Menschen im Grenzgebiet. Die UNO-Unterorganisation selbst sprach von tausenden ungeschützten Migranten. Sie müssten in rauen Bedingungen übernachten, hätten keinen Zugang zu Nahrungsmitteln, Obdach oder Sanitäreinrichtungen.
Dietrich Karl Meurer informierte. Die Machtverhältnisse im viele hundert Menschen umfassenden saudischen Königshaus zu erläutern, würde sicher viele Sendestunden füllen, die wir hier nicht haben. Nur so viel ist zu vermelden, wegen eines möglichen Putschversuchs wurden jetzt zwei Prinzen verhaftet. Anne Almeling fasst zusammen, was zur Stunde bekannt ist.
Dem Wall Street Journal zufolge wurden ein Bruder und ein Neffe des saudischen Königs Salman verhaftet. Wächter des Königshofes hatten sie gestern zu Hause festgenommen. Ihnen werde ein Putsch zur Entmachtung des Königs und von Kronprinz Mohammed bin Salman zur Last gelegt. Daher drohe ihnen lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Der New York Times zufolge wurde noch ein weiterer Neffe des Königs festgenommen. Der Bruder des Königs, Prinz Ahmed bin Abdulaziz Assaud, und König Salmans Neffe, Prinz Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz Assaud, hatten beide in der Vergangenheit unter anderem den wichtigen Posten des saudischen Innenministers inne. Sie galten zeitweise als potenzielle Thronfolger. König Salman hatte seinen Neffen 2015 sogar zum Kronprinzen ernannt. 2 Jahre später änderte er die Thronfolge aber wieder und setzte seinen Sohn, Mohammed bin Salman, als Thronfolger ein. Der soll den Berichten zufolge hinter den Verhaftungen stecken. Mit den Festnahmen könnte er seine Macht weiter ausbauen. Schon jetzt ist Mohammed bin Salman für die alltäglichen Regierungsgeschäfte zuständig und gilt als eigentlicher Herrscher im Königreich. Vom Westen wurde er für die Einführung von Sozialreformen gepriesen. Er zog jedoch auch scharfe Kritik auf sich, weil er hart gegen seine mutmaßlichen Kritiker vorgeht. Vor 2,5 Jahren ließ Mohammed bin Salman mehr als 200 führende Persönlichkeiten des Landes im Luxushotel Ritz-Carlton festsetzen. Ihnen wurde unter anderem Korruption vorgeworfen. Beobachter sahen in dem Vorgehen einen Versuch des Kronprinzen, seine Macht zu festigen. Weder das saudische Königshaus noch saudische Medien berichten über die jüngsten Festnahmen. Auch die Behörden in Saudi-Arabien nahmen bislang keine Stellung zu den Berichten.
Anne Almeling war das. Und bei mir im Studio ist nun Astrid Ravul aus unserer Sportredaktion mit ganz viel Bundesliga und vollen Stadien trotz Coronavirus.
Ja, auch in Gladbach, da wird nämlich gerade schon gespielt. 5 Minuten sind gleich rum gegen Borussia Dortmund. Es steht 0-0 und die Zuschauer, die nicht gerade aus dem verseuchten, nee, darf man das sagen, weiß ich gar nicht, infizierten Kreis Heinsberg kamen, sind vielleicht zu Hause geblieben, das wissen wir nicht. Das werden wir nachher aufklären ab 19.10 Uhr. Natürlich haben viele voller Spannung heute den 25. Spieltag erwartet, verbunden mit der Frage, welche Plakate sich die Fußballfans wohl einfallen lassen würden. Kreativ waren die Fans auf Schalke. Sie zitierten den bekannten rassistischen Kommentar ihres Aufsichtsratschefs Tönnies und distanzierten sich dann deutlich davon. Sprachlich also diesmal mehr Esprit als sportlich gegen Hoffenheim. Burkhard Hupe.
Schalke und Hoffenheim treten in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Für die Schalker fühlte sich das 1:1 gegen die Hoffenheimer am Ende fast wie eine Niederlage an. Denn bis zur 70. Minute hatten die Gastgeber durch einen Flachschuss von McKenny mit 1:0 geführt. Aber die Königsblauen verpassten den durchaus möglichen zweiten Treffer. In Durchgang 2 Hoffenheim mit mehr Tempo und Engagement und mal wieder mit einer Ecke, die den Torerfolg einleitete. Kapitän Hübner legte per Kopf ab und der eingewechselte Baumgartner traf zum schmeichelhaften 1:1 Endstand.
In Leverkusen trafen mit Bayer 04 und Eintracht Frankfurt die beiden DFB-Pokal-Halbfinalisten aufeinander. Diese Generalprobe nutzten die Rheinländer besser. Christian Schulze.
Bayer Leverkusen setzt das nächste dicke Ausrufezeichen in 2020. Den Torreigen gegen Frankfurt eröffnete Kai Havertz nach gerade einmal 4 Minuten. Karim Bellarabi legte 10 Minuten später den zweiten Treffer nach. Frankfurt hatte auch gute Chancen, blieb jedoch über die gesamte Spielzeit viel zu harmlos. Leverkusen wiederum machte die Sache nach der Pause dann schnell klar. Der Brasilianer Paulinho traf per Doppelpack in seinem ersten Bundesliga-Startelf-Einsatz innerhalb von nur 6 Minuten. Und Leverkusen bleibt dank des 4:0 Erfolgs klar auf Champions League-Kurs.
Müde dagegen die Partie in Wolfsburg mit dem torlosen Kick gegen RB Leipzig. Michael Augustin.
Kein Sieger zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Die Partie endet 0:0. Ein Sieger wäre auch nicht verdient gewesen. Beide Mannschaften hatten Chancen. Es war eine ausgeglichene Partie. Leipzig hatte mehr Ballbesitz, aber Wolfsburg spielte sehr fleißig, sehr engagiert, lief viel und hielt die Leipziger Offensive gut in Schach. Timo Werner kam erst nach einer Stunde auf das Spielfeld. Er war leicht angeschlagen. Beide Mannschaften absolut erschöpft nach diesem 0:0 in Wolfsburg.
Hertha BSC beweist, wie ein früher Rückstand weggesteckt wird und am Ende gegen Werder Bremen ein Punktgewinn steht. Jakob Rüger.
Werder Bremen schnupperte am Auswärtssieg. Nach 6 Minuten stand es bereits 2:0 durch Joshua Sargent und Davy Klaassen. Hertha war erschreckend schwach und hatte offensiv keine Torchancen. Es brauchte eine Standardsituation für den Anschlusstreffer. Niklas Stark traf kurz vor der Pause per Kopf. Im zweiten Durchgang war Hertha die bessere Mannschaft. Kunja traf nach einer Stunde mit einem wuchtigen Schuss aus 15 Metern zum Ausgleich. Das 2:2 am Ende verdient aber eigentlich zu wenig, vor allem für Werder Bremen im Abstiegskampf.
Und die anderen Berliner hatten nicht so viel Glück und Moral. Union verlor in Freiburg. Julia Metzner.
Es war ein Sieg der Effektivität. Der SC Freiburg gewinnt gegen Union Berlin mit 3:1. Für das 1:0 und damit den Pausenstand hatte Roland Scholloi gesorgt. Nach der Pause Kapitän Christian Günther mit dem 2:0. Der Anschlusstreffer von Sebastian Andersson. 2:1 nach einer Stunde wuchtiger Kopfball. Aber Freiburg berappelte sich und Robin Koch sorgte mit seinem Kopfball für den 3:1 Endstand.
Und gerade in der 8. Minute geht Dortmund mit 1:0 gegen die Gladbacher Borussia in Führung. Gleich mehr zu diesem Spiel ab 19.10 Uhr. Die sogenannte Raw Air Serie startet an diesem Wochenende mit einem Teamspringen in Oslo nach der Qualifikation in die entscheidende Phase. Thomas Bareis.
Die deutschen Skispringer haben beim Teamwettbewerb am Holmenkollen in Oslo den zweiten Platz belegt und damit ihren dritten Teamerfolg in Serie verpasst. In der Besetzung Konstantin Schmid, Pius Paschke, Stefan Ley und Karl Geiger mussten sich die Schützlinge von Bundestrainer Stefan Horngacher nur Gastgeber Norwegen geschlagen geben. Vor allem Schmid und Ley zeigten bei dem wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer ausgetragenen Wettbewerb seine starke Leistung. Den dritten Platz belegte Slowenien. Favorit Österreich um den Führenden im Gesamtweltcup Stefan Kraft musste sich mit Rang 6 begnügen. Morgen steht noch ein Einzelspringen in Oslo auf dem Programm.
Und das waren die ersten Sportinformationen. Danke Astrid Ravohl. Damit enden diese Informationen am Abend, die Sie auch in unserer App und unserer Audiothek nachhören können. Im Studio war für Sie Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.